sei stark und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern. Erinnere dich daran, was Gott dir alles geschenkt hat. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Weiche nicht zurück, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Der Apostel Paulus liegt in Ketten. Nass und kalt ist seine römische Zelle. Das Klima für die Christen in Rom wird zunehmend ungemütlicher. Alles deutet darauf hin, dass er bald hingerichtet wird. Viele seiner christlichen Mitstreiter haben ihn verlassen. Demas ging nach Thessaloniki, Crescens ging nach Galatien, Titus nach Dalmatien und auch Phygelos und Hermogenes haben ihn verlassen. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei. So Paulus, alle verließen mich. Im Angesicht von drohenden Leiden haben sich viele Christen zurückgezogen. Paulus ist besorgt. Vor allem ein junger Glaubensbruder, er nennt ihn gar sein Kind, liegt ihm besonders am Herzen. Er kennt ihn schon seit seiner ersten Missionsreise. Und auch seine Großmutter und seine Mutter sind Paulus gut vertraut. Durch Paulus kam dieser junge Glaubensbruder, Timotheus ist sein Name, überhaupt erst zum Glauben an Christus. Wird sich etwa auch Timotheus nun aus Furcht vor allem, was ihm bevorstehen könnte, zurückziehen? Wird auch er den bequemen Weg wählen? Den Weg mit dem geringsten Widerstand? Schämt er sich vielleicht meinetwegen und des Evangeliums wegen? Oder ist er bereit zu leiden, hinzustehen für das Evangelium in der Kraft Gottes? Und so schreibt Paulus aus dem Gefängnis Timotheus einen Brief. Und einige Zeilen aus diesem Brief möchte ich euch nun vorlesen. Es ist der 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Abvers 3. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Abvers 3. Dort schreibt Paulus an Timotheus: Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wie verhält sich ein Christus-Nachfolger in Drucksituationen? Das ist eine Frage, die mich während dem Lockdown ziemlich beschäftigt hat. Diese Frage bekommt für mich eine umso größere Relevanz, als dass Jesus oft von Leiden spricht für seine Nachfolger. Krisenzeiten werden in der biblischen Erzählung gegen Ende nicht weniger, sondern eher mehr noch. Was heißt es, Christ zu sein, in Tagen der Unsicherheit, der Not, ja der gesundheitlichen, vielleicht sogar der lebensbedrohlichen oder von Lebensbedrohungen? Schließlich habe ich mir die etwas provokative Frage gestellt, ja, was unterscheidet denn einen Christen von einem Nichtchristen in Krisenzeiten? Sieht man da überhaupt einen Unterschied in ihrem Verhalten, wie sie mit der Situation umgehen? Das sind große Fragen, ich bin mir dies bewusst. Und ich möchte vielleicht einige Ansätze mit Hilfe des 2. Timotheusbriefes aufzeigen, wie denn Timotheus in schwierigen Situationen umgehen soll oder was Paulus ihm rät. Und es geht jetzt, die Situation im Timotheusbrief ist klar Verfolgung. Und ich glaube, im Moment haben wir keine Verfolgung. Also das Coronavirus ist keine Christenverfolgung. Es betrifft alle Menschen, egal ob Christ oder nicht Christ. Und bei Timotheus ist die Situation, die spezifische, scheinbar ist er bedroht in seinem Glauben auch. Und ich steige ein mit Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die in dir ist. Ich erinnere dich daran. Spannend. Erinnerung hat mit Vergangenheit zu tun. Also man könnte ja sich jetzt denken, dass Paulus kommt und sagt, oh, Timotheus, wir sind überhaupt nicht vorbereitet auf diese neue Situation und jetzt musst du zuerst mal neue Glaubensübungen einstudieren und dann musst du beten und dann bist du vielleicht halbwegs gewappnet auf diese Situation, die jetzt auf dich zukommt. Nichts von dem lesen wir. Sondern ich erinnere dich daran. Also Paulus richtet den Blick von Timotheus zurück. Er sagt mit anderen Worten, lieber Timotheus, ich möchte dich lediglich daran erinnern, was du schon von Gott erhalten hast. Gott hat dich mit allem zugerüstet, was du brauchst, um auch in Krisensituationen zu bestehen. Und bitte nütz jetzt das auch. Es kommt also nichts Neues hinzu, sondern es geht darum, was Gott seinen Kindern bereits geschenkt hat. Und es geht darum, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Also gib Gas, Timotheus. Lauf, weiche nicht zurück, werde nicht passiv, sondern fache wieder an. Geh vorwärts. Und es ist erstaunlich, im 2. Timotheusbrief hat es sehr viele Befehlsformen, sehr viele Imperative. Beispielsweise im Kapitel 4 ab Vers 2, ich lese euch das mal vor. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Merkt ihr, wie Paulus hier Timotheus regelrecht vorwärts peitscht? Er pusht ihn vorwärts, Timotheus. Wenn alle anderen zurückweichen, wenn die Gefahr besteht, passiv zu werden, du nicht, Timotheus, geh vorwärts, gerade in Drucksituationen. Du hast alles, was du brauchst, um ein Diener Gottes zu sein. Setze es mutig ein. Und jetzt kommt die Begründung in Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Die menschlich natürliche Reaktion auf Drucksituationen ist, würde ich jetzt mal behaupten, dass wir uns fürchten und eher zurückziehen. Vielleicht wie so eine Schildkröte, die sobald beim ersten Anzeichen von Gefahr, zieht sie ihren Kopf ein und alles, was nicht lebensnotwendig ist, alle Funktionen stellt sie zurück und geht in ihren Panzer und wartet, bis der Sturm dann über sie hinweg gefegt ist. Und Paulus sagt aber hier zu Timotheus ziemlich direkt, dieses ängstliche Zurückweichen ist nicht von Gott. Das ist nicht das, was der Geist Gottes bewirkt in uns. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft. Gott hat jedes seiner Kinder mit seinem Geist ausgerüstet. Und das ist kein furchtsamer Geist. Es ist der Geist des allmächtigen Gottes. Es ist der Geist, wo Jesus sagt in Johannes 14, Vers 18, ich komme zu euch. Und er meint eben damit den Geist Gottes, mit Hilfe dessen er in uns Wohnung nimmt. Also Jesus Christus lebt durch den Heiligen Geist in jedem Kind Gottes. Und Jesus sagt ja, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Niemand kann ihm das Wasser reichen. Es gibt keinen anderen Name, der höher, der mächtiger wäre als der Name Jesus Christus. Und der Geist Christi, der Geist Gottes, lebt in uns, in den Kindern Gottes. Jesus sagt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir Christen gerade in der Schweiz und in Europa noch kaum begriffen haben, was für ein Geist eigentlich in uns lebt. Welcher Geist, der Geist Gottes, in uns Gläubigen lebt. Ich meine, ein Hauptgrund, warum wir Christen uns fürchten und zurückziehen in Krisen, ist, dass wir uns zu wenig mit Gottes Größe und Allmacht beschäftigen und vielmehr mit der Krise. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46, Vers 10. Wir sollen uns also mehr mit dem Krisenmanager beschäftigen als mit der Krise selbst. Nehmen wir das Beispiel dieser Corona-Krise. Wie viele Stunden haben wir wohl damit verbracht, Corona-News zu lesen, zu hören im Radio, die Fernsehsendungen zu verfolgen. Und dann nehmen wir noch die Stunden dazu, wo wir einfach darüber nachgedacht haben, wo das in unserem Gespräch und unseren Gedanken waren. Und jetzt vergleichen wir das mal mit den vielleicht Minuten, wo wir uns mit der Größe und Allmacht Gottes auseinandergesetzt haben, einfach mal gestaunt haben, Bibelverse mit Verheißungen meditiert oder reflektiert haben, wo Gottes Größe und Herrlichkeit zum Tragen kommt. Und ich meine, wenn wir diese beiden Zeiten miteinander abwägen, dann überwiegt, also ich meine Vermutung, die Zeit, wo wir über die Krise nachgedacht haben und wo wir eben Fernsehen geschaut haben und was auch immer. Und dann, meine ich, ist es nicht erstaunlich, dass wir von der Furcht anstatt vom Geist Gottes geleitet sind. Was Paulus hier bei Timotheus macht, ist, dass er der offensichtlichen Furcht, die bei Timotheus vorhanden ist, die Kraft Gottes und seine Größe gegenüberstellt. Und ich habe das versucht, mal so in einer Skizze etwas darzustellen. Also nehmen wir an, das ist das Leben von Timotheus. Und es verläuft eigentlich recht ausgeglichen. Und dann kommen aber Schwierigkeiten in sein Leben. Äußere Umstände oder vielleicht auch innere Zerreißproben, psychische und Belastungen. Schwierigkeiten bei Timotheus sind jetzt wirklich Bedrohungen an seinem Leben. Und was passiert ist, dass bei ihm ein Gefühl von Furcht hochsteigt. Jetzt kommt die Angst. Das löst Angst aus, das ist Unsicherheit. Was kommt da auf mich zu? Und diese Furcht, die verleitet eben nun, passiv zu werden, sich zurückzuziehen, abzuwarten. Und Paulus kommt jetzt hier und erinnert Timotheus daran und er gibt ihm die biblische Wahrheit über sein Leben weiter. Er redet Worte Gottes in sein Leben hinein. Hey, Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft. Das ist die Wahrheit. Daran sollen wir uns orientieren. Und das ist ganz ein wichtiger Schritt jetzt hier, wenn nämlich die Furcht, die kommt bei uns hoch und die Angst, das ist fast nicht zu vermeiden. Und dann aber unser Gefühl, das in uns ist, mit dem Wort Gottes abzugleichen. Mal zu schauen, hey, das, was ich jetzt fühle und das, was mir durch den Kopf geht, wie steht das zu der biblischen Wahrheit? Wie steht das zu dem, was Jesus mir zusprechen möchte? Und das Fazit ist klar von Paulus, hey, da ist nicht Gottes Geist in dir am Werk. Das ist nicht Gottes Geist, sondern Gott hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Ich erlebe es oftmals als schwierig, wenn ich dann so in einer Situation da drin bin, mich loszureißen von meinen Gefühlen und von all dem, was in mir abgeht. Und eine große Stärke ist nun eben, dass wir in einer Gemeinde sind. Dass wir Glaubensgeschwister haben, die uns Dinge in unser Leben hineinreden können. Weil ich bin oftmals viel zu oft mit mir selbst beschäftigt und dann kommt ein Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester, schickt mir vielleicht ein SMS oder ruft mich an, hey, wie kann ich für dich beten? Oder sie redet Worte der Wahrheit, Worte der Bibel mir ins Gedächtnis. Oder diese wunderbaren Lieder, die wir singen. Die Gemeinde Gottes hilft uns gerade in solchen Situationen, weil wir Leute brauchen, die uns von außen hineinreden, weil wir uns viel zu sehr mit uns selber dann beschäftigen und vielleicht gar nicht aus dem Strudel hinauskommen. Was wir im Brief jetzt weniger sehen, ist die Reaktion von Timotheus. Dieser Ablauf ist ja jetzt noch nicht fertig. Die Frage ist jetzt, wie reagiert Timotheus? Einerseits das Gefühl in ihm, die Furcht, andererseits das Wort Gottes, was zu ihm spricht. Und die Reaktion, ich glaube, das kann man Glauben nennen. Wie reagieren wir? Reagieren wir mit Glauben? Glauben wir der Bibel mehr als unseren Gefühlen? Und wenn wir das tun, wenn wir über unseren Gefühlen den Glauben stellen, dann wird unsere Stresskurve vielleicht nicht gerade zu Beginn, aber immer mehr werden wir wieder ruhiger. Weil unsere Sicherheit, unser Fels, unsere Burg ist in Jesus Christus, im Wort Gottes. Und das lässt uns ruhig werden. Und wir können mutig dann aus dem Panzer herauskommen und Glaubensschritte wagen. Vielleicht denkst du jetzt, ja Paulus, du kannst schon so groß von Kraft reden und du kannst schon groß von Mut und all dem sprechen, aber wenn du wüsstest, wie es in mir aussieht, wie meine Gefühlslage aussieht, da ist gerade gar nichts von Kraft zu spüren. Ich fühle mich total ausgelaugt und schwach. Ich spüre überhaupt nichts von Gottes Kraft in mir. Und merkt ihr, schon wieder sind wir bei unseren Gefühlen. Schon wieder machen wir unseren Glauben an den Gefühlen anstatt an Wort Gottes, an der Bibel fest. In meiner falschen Vorstellung meine ich, Gott müsste mir zuerst ein Gefühl von Stärke geben, damit ich mutig einen Glaubensschritt gehen kann. Aber in der Bibel sehen wir immer wieder, dass Gott gerade das Gefühl der Schwachheit uns belässt. Dass das bleibt und dass wir nicht davon abhängig sind, ob wir mutig davon vorwärts gehen können. Also, Paulus, das gehen wir weiter. 2. Korinther 4,7. Hört mal, wie Paulus seinen Dienst beschreibt, wo er tut. Er sagt dort, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Merkt ihr, Merkt ihr dieses Hin und Her? Am Anfang ist immer, würde ich sagen, die Schwachheit. Wir werden überall bedrängt. und dann kommt die Kraft Gottes in der Schwachheit, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, wiederum die Schwachheit, die da ist, aber nicht in Verzweiflung. Die Kraft Gottes hält in der Schwachheit. Und das, was die Schwachheit mit der Kraft Gottes verbindet, ist der Glaube. Dass wir immer wieder sagen, und ich spüre überhaupt nichts von der Kraft, aber ich glaube deiner Zusage, dass du mir einen Geist der Kraft gegeben hast. Und aufgrund dieser Zusage gehe ich diesen Schritt mutig. Aufgrund des Wortes Gottes. In 2. Korinther 4,7 schreibt Paulus, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Irdene Gefäße, das sind brüchige Gefäße, das sind schwache Gefäße. Und er meint damit seinen Leib, so wie er unterwegs ist. Die Schwachheit ist voll da, in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Du überforderst dich, wenn du meinst, du müsstest die Kraft irgendwo in deinen eigenen Fähigkeiten oder deinem Potenzial suchen. Die wird nicht da sein. Aber die Kraft Gottes kommt von Gott und er hat uns seinen Geist gegeben. Und darum können wir mutig vorwärts gehen. Und ich möchte dich ermutigen, probier es aus. Geh diesen Schritt im Glauben an den Heiligen Geist, an seine Kraft. Auch wenn du überhaupt nichts spürst von Kraft. Lass dich vom Geist Gottes mehr leiten als von deinen Gefühlen. Also wir halten fest, Furcht führt dazu, dass wir passiv werden und uns zurückziehen. Gott hat uns aber einen Geist der Kraft gegeben, mit Hilfe dessen wir im Glauben mutig vorwärts gehen können. Selbst wenn wir uns nicht mutig fühlen. Jetzt möchte ich gerne noch kurz drei Bemerkungen zu den beiden weiteren Begriffen machen. Zu Liebe und Besonnenheit sind auch Eigenschaften des Geistes Gottes. Und es ist eben spannend, die Furcht lässt uns passiv werden und nicht nur passiv, sondern auch etwas egoistisch. Unser Blick wird verengt auf uns selber und wir schauen dann einfach mal, was mir so das Nötigste, oder jetzt bin ich in einer schwierigen Situation und darum jetzt schaue ich zuerst mal zu mir und vielleicht zu meinen Liebsten. Es ist halt jetzt eine außerordentliche Situation. Stichwort WC-Papier während der Corona-Zeit oder Teigwaren oder was auch immer. Also ich war erstaunt, wenn man da ins Migros oder Coop geht. Und auch ich selber, ich war schon etwas versucht. Ja, Jonas, jetzt musst du schauen, dass du Vorräte ansammelst und so. Aber das ist wiederum nicht der Geist Gottes, der da in uns wirkt. Liebe. Und die biblische Liebe in 1. Korinther 13 zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht das ihre sucht, sondern das des anderen. Der Geist Gottes führt uns gerade weg von uns selber hin zu unserem Nächsten. Die Liebe Gottes oder die biblische Liebe, ich liebe dich, heißt in biblisch, dein Wohl ist mir wichtiger als mein eigenes. Das ist eigentlich die göttliche, die biblische Liebe. Dein Wohl ist mir wichtiger als mein eigenes Wohl. Und darum wieder spannend, in Drucksituationen ist der Geist Gottes jemand, der uns gerade die Augen öffnet für die Nöte unserer Mitmenschen. Wiederum nicht zurückziehen, sondern vorwärts. Wie kann ich meinem Nachbarn helfen? Wie kann ich meinen Glaubensgeschwistern helfen? Also die Liebe sucht nicht das ihre, sondern das des anderen. Und dann zu Besonnenheit noch ein Stichwort. Furcht lässt uns oftmals verzagen. Wir sind durcheinander. Panische Angst vielleicht, Verwirrung. Was sollen wir tun? Und Besonnenheit ist wiederum eine Eigenschaft des Geistes Gottes, die uns klar denken lässt. Und sie lässt uns denken, hey, das, was ich jetzt fühle und was ich spüre und was bei mir abgeht, Moment mal, Pause. Jetzt prüfe ich das zuerst mal an der Bibel. Jetzt schaue ich mal, was Gott mir dazu sagt. Besonnen. Nicht irgendwo verwirrt oder verzagt, sondern durchatmen, die Bibel konsultieren, Glaubensgeschwister und dann Schritte wagen. Ist auch etwas, was der Geist Gottes in uns bewirkt und was wir auch was wir von ihm erbitten können oder in dem Sinne annehmen können. Besonnenheit. Wir disziplinieren unser Gedankenleben. Ist manchmal auch übersetzt mit Zucht. Wir züchtigen unsere Gedanken und das, was in uns abgeht und sagen, Moment mal, ich bin kein Spielball von meinen Umständen, sondern ich bin in Gottes Hand und ich will hören, was mein Vater im Himmel mir sagt. Ich möchte zum Schluss nochmals diese zwei Verse. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns mit allem ausgerüstet hast, was wir nötig haben und brauchen, um in schwierigen Situationen zu bestehen. Danke, dass du uns mit deinem Geist überreich beschenkt hast, der Geist Gottes, Vater. Oh, wir danken dir von Herzen, dass du uns ausgerüstet hast mit ihm. Und vergib uns, wo wir uns nur um uns selber drehen, wo wir dich vernachlässigen, wo wir dich, Heiliger Geist, zu einem Statisten machen, zu einer Nebenrolle in unserem Leben. Es tut uns leid. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, dass wir dir und deinen Verheißungen in der Bibel mehr glauben als unseren Gefühlen. Bitte, Vater, schenk uns diesen Glauben, dieses Vertrauen. Öffne unsere Augen, dass wir sehen können, wer du eigentlich bist und was für einen wunderbaren Geist du uns geschenkt hast. Hilf uns, mutig Glaubensschritte mit dir zu wagen und uns in Liebe für unsere Mitmenschen einzusetzen. Schenk es, dass hier in der FEG Albisrieden ein Ort ist, wo Menschen einander ermutigen, wo Zuspruch stattfindet, wo wir einander tragen, wo wir vielleicht auch fragen, wie kann ich für dich beten? O Jesus, und dass Menschen hier an diesen Ort kommen und merken, wow, das sind Geschwister, die einander tragen, die füreinander gehen, die miteinander dich verherrlichen. Und Vater, du weißt, ob hier Menschen vor mir sitzen, die dich noch gar nicht kennen, die diesen Geist Gottes noch überhaupt nicht haben. Und so bitte ich für sie, dass sie den Mut haben, sich dir anzuvertrauen und dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Amen.